Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.
Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Gespräch zur Wiedereröffnung des neuen Zack-Kaufhauses in Kempten mit Claudia Meyer, Bereichsleiterin Reuse beim Zack Abfallwirtschaft Kempten. Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Meyer, das Zack-Kaufhaus in Kempten gibt's ja schon eine Weile, ist jetzt wieder umgebaut. Was ist für Sie so das Wichtigste an diesen erneuerten Räumlichkeiten? Worüber freuen Sie sich am meisten, wenn Sie jetzt da reingehen?
Naja, also erstens mal haben wir die Struktur verändert. Es ist klarer, übersichtlicher, deutlicher. Aber wenn man bedenkt, was die Mitarbeiter alles bisher vom Keller nach oben getragen haben an Spenden, dann muss man sagen, mit dem Einbau eines Aufzuges und mit dieser ganzen Umstrukturierung auch in dem Bereich der Sortierung im Keller, haben die Mitarbeiter jetzt es erheblich einfacher, die Waren nach oben zu verbringen und sie einfach dann dorthin zu stellen, wo sie hingehören, in die passenden Regale.
Könnte man auch sagen, Aufzug, es war jetzt mal Zeit, oder? So von definitiv. Der Größenordnung her.
Ja, das war definitiv Zeit, denn diese Schlepperei auch von den Möbeln, das ist natürlich etwas, was die Mitarbeiter körperlich stark beansprucht. Und somit haben wir es jetzt einfach sehr, sehr viel einfacher.
Gehen wir nochmal zurück auf den eigentlichen Sinn eigentlich dieses Kaufhauses. Reuse bedeutet,
Wiederverwendung.
Es ist eine Wiederverwendung, sowas wie ein Second-Hand-Laden, oder? Im weiteren Sinne.
Ja, genau. Es sind Waren aus zweiter oder dritter Hand, wie Sie es nennen möchten. Auf jeden Fall Waren, die schon gebraucht sind.
Mhm. Wie kommen diese Waren dann in den Verkauf? Wie wird es geprüft oder was?
Mhm. Also wir haben natürlich 38 Wertstoffhöfe. Dort an den Wertstoffhöfen haben wir die große Reuse-Box, bisher an 10 großen Wertstoffhöfen. Dort geben die Bürgerinnen und Bürger die Ware, die sie für gut befinden, ab. Und das Team Kaufhaus holt die Dinge dann direkt am Wertstoffhof ab. Oder aber die Bürgerinnen und Bürger können die Waren am Kaufhaus direkt abgeben. Oder wir holen die Gebrauchtartikel auch zum Teil bei den Haushalten ab, wenn man uns anruft und bittet, die gut erhaltenen Dinge abzuholen.
Da ist ja jetzt nicht alles tauglich. Was würden Sie sagen, wie viel müssen Sie ungefähr ablehnen?
Ja, also wir lehnen ungern Dinge ab, weil wir ja auch sagen, es kann alles wiederverwendet werden. Mhm. Aber wenn, und das Beispiel bringe ich immer wieder, wenn uns die 5 Meter Eichenschrankwand angeboten wird, dann können wir die einfach nicht annehmen, weil wir finden keine Abnehmer dafür. Mhm. Aber wir haben ja unser Müllheizkraftwerk, dann geht's im schlimmsten Fall in die thermische Verwertung. Mhm. Und das ist natürlich etwas, da sind wir relativ gut aufgestellt, wenn es darum auch geht, die Ware so einzuschätzen, damit sie dem Wiederverkauf zugeführt werden kann.
Sie haben es gerade schon gesagt, die 5 Meter Eiche-Rustikal-Schrankwand, die ist relativ schwer loszukriegen. Was läuft denn besonders gut?
Also besonders gut laufen Haushalts- und Dekoartikel. Mhm. Früher war es so, dass man 80% Möbel verkauft hat und 20% Haushalt und Deko. Das hat sich eigentlich relativ extrem gedreht, so dass man sagen kann, wir haben jetzt vielleicht nur 50-50, also 50% Möbel, die wir verkaufen, aber 50% Deko und Haushalt.
Woran liegt es, dass Deko jetzt so viel besser läuft? Liegt es am erweiterten Angebot? Oder
ja, das ist das erweiterte Angebot. Aber es ist auch, wenn Sie heute im Möbelhaus was bestellen, haben Sie relativ lange Wartezeiten, lange Lieferzeiten. Und das ist etwas, was der Kunde vielleicht auch ein bisschen abschreckt. Aber die Sensibilität bei den Kunden ist auch dahingehend, dass sie sagen, wir wollen einfach etwas kaufen, was vielleicht noch sagen wir mal, einem Trend entspricht, wie dieses Retro-Teil oder etwas ganz Besonderes. Und es ist schnell verfügbar. Also das ist etwas, das können wir sagen, dass das deutlich bemerkbarer ist als früher. Und Deko und Haushalt, das sind die Dinge, die nimmt man schnell mal mit und dekoriert immer wieder neu die Wohnung. Bei uns finden Sie natürlich alles, was das Herz begehrt.
Dann kann man öfters auch mal die Deko halt auch mal ändern. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Viele werden ja auch da kaufen, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Und wenn man jetzt Ostern beispielsweise dekoriert und im nächsten Jahr will man wieder was anderes dekorieren an Ostern, dann war es zumindest nicht ganz so teuer.
Ne? Nur dann macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, wir können im Kaufhaus günstig einkaufen und können unsere Deko verändern. Aber wenn ich die Deko verändere, darf ich dann das, was man bei uns einkauft hat, nicht unbedingt wieder gleich wegschmeißen, weil man es für kleines Geld bekommen hat, sondern dann wäre es natürlich im besten Fall so, dass man uns das wieder bringt und es findet einen neuen Abnehmer. Also wir sehen das an Weihnachten. Früher hat man Weihnachtskugeln gehabt, die hat man 20 Jahre lang immer wieder aus dem Keller rausgeholt. Heute ändern sich die Trends, die Farbe der Kugeln, die werden immer einfallsreicher.
Früher war mehr Lametta. Ne?
Genau, das Lametta ist komplett raus. Und wenn man dann den Weihnachtsbaum oder die Wohnung schmückt mit einer bestimmten Farbe, die man nächstes Jahr nicht mehr sehen kann, dann sagen wir, ist es natürlich prima, wenn man uns die Sache wieder bringt, sodass sie wieder einen neuen Abnehmer findet. Dann macht Reuse Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn man sagt, super günstig gekauft, kann ich jetzt wegschmeißen. Also das ist ein Appell. Man kann immer wieder umdekorieren, das mache ich ja selber auch. Aber dann sollte man uns die Sache wieder bringen im besten Fall, sodass sie jemand anderer sich dann kaufen kann und sich dran erfreuen kann.
Das ist ja dann auch der Kern dieses Kreislaufgedankens.
Genau.
Gell? Nachhaltigkeit hat ja was zu tun eben mit dem Kreislauf, dass alles auch wieder eine Wertschätzung und einen Werterhalt erfährt. Passiert denn das dann auch, dass Sie sagen, da gibt's Kundinnen und Kunden, die kommen immer wieder und bringen das wieder und nehmen wieder was anderes mit und so? Hat sich das schon so etabliert?
Definitiv, ja, das können wir sagen. Also die Leute, die bei uns jetzt zum Beispiel auch Bücher einkaufen oder die hier im Urlaub sind, bei uns vorbeischauen und Bücher einkaufen, die bringen sie meistens, nachdem sie ihren Urlaub beendet oder kurz bevor sie ihn beendet, die Bücher wieder zurück. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Mhm. Und so handhaben wir das mit allen anderen Dingen und stellen fest, dass die Leute uns das gern wieder zurückbringen. Auch bei Möbeln. Also das haben wir auch schon wieder festgestellt, gerade bei der jungen Generation, wenn sie in ihre WGs sich einrichten und dann irgendwann in eine Einzimmerwohnung oder zusammenzieht mit ihrem Partner, dann stellen wir fest, dass sie uns die Dinge oftmals wiederbringen. Und wenn sie noch gut sind, dann können wir sie natürlich wieder dem Wiederverwendungskreislauf zuführen oder dem Verkauf zuführen.
Hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Qualität der Möbel zusammen, weil man kennt es ja so, das Billigregal, sag ich mal, da zieht man einmal um damit, dann fällt schon auseinander. Ja. Ist das auch so ein Trend, wo man sagen kann, der Trend geht weg von diesem Wegwerfartikel?
Naja, also ich sehe immer nur, dass die junge Generation auf IKEA abfährt, das muss man einfach an der Stelle sagen, wenn es vielleicht auch jetzt ungünstig ist, aber die Dinge sind schwer wieder, wenn man einen Schrank sieht, aufzubauen und das möchten zwar die meisten erstmal kurzfristig kaufen, aber sie stellen irgendwann fest, nach mehreren Umzügen haben sie einfach ein Problem. Und es ist aber auch die junge Generation, die jetzt gerade dieses Bewusstsein voll aufnimmt und sagt, ja, wir möchten Holzmöbel haben, die vielleicht nicht so dem Trend entsprechen, aber die einfach aus Nachhaltigkeitsgründen besser sind, wenn sie sie kaufen. Aha. Das kann man sagen, ja.
Studenten bei ihrer ersten Wohnung und so, Sie sprechen es gerade schon an, man spart ja auch viel Geld damit. Jetzt ist so dieser Second-Hand-Gedanke bei vielen Menschen auch nur so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so latent in der Armut verhaftet.
Genau, ja.
Wie ist denn da so die Kundenstruktur?
Ja.
Sind da auch Zahnärzte dabei oder
also das,
Rechtsanwälte, keine Ahnung?
Unsere Zielgruppen sind alle. Mhm. Es sind die als junge Paare zusammenkommen, eine Wohnung wird aufgelöst, es wird dann eine gemeinsame Wohnung gegründet, die kommen zu uns, die geben dann ihre Sache ab, wenn sie doppelte Waschmaschine haben und so weiter und so fort. Wir haben die Zielgruppe derer, die ihre Ferienwohnungen einrichtet. Wir haben die Zielgruppe derer, die Angehörigen, die die Wohnung auflösen müssen nach einem Verlust, den sie erleben mussten. Mhm. Also wir haben alles. Aber man muss einfach auch dazu sagen, wir haben nicht nur die Bedürftigen, die bei uns einkaufen. Unser Sortiment ist natürlich auch so ausgerichtet, dass auch Bedürftige etwas findet. Aber wenn wir jetzt aus einem wohlhabenden Haushalt einen wunderschönen, ganz teuren Schrank bekommen, den würde eigentlich vielleicht ein Bedürftiger jetzt eher nicht kaufen. Das kommt schon mal vor, aber das ist eher nicht so. Und deswegen sagen wir sind das Kaufhaus für alle. Denn wir müssen Umsätze generieren, um unsere Kosten zu tragen. Und dann sind wir natürlich froh, wenn wir alle bei uns im Kaufhaus begrüßen können, die uns A, ihre Ware bringen, ihre sehr gute Ware auch bringen und B, diese eben auch kaufen, weil sie bei uns das Besondere etwas findet.
Also es gibt quasi zwei ganz wichtige Gedanken, den sozialen Aspekt natürlich. natürlich, aber eben ganz wichtig auch der Nachhaltigkeitsaspekt, ja, der tatsächlich was mit Umweltschutz zu tun hat. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Retro-Artikel, stehen ja viele drauf, so alte Kassettenrekorder oder Plattenspieler, so gehen die wirklich gut? Also gibt's da richtig Nachfrage?
Ja, natürlich, es gehen nur nicht die Plattenspieler gut und die alten Kassettenrekorder, wenn sie nur funktionieren. Wir haben natürlich auch Teams bei uns, die Ware auf Sicherheit und Funktion prüfen. Reparieren tun wir nicht, da haben wir einfach nicht das Know-how dafür. Aber solche Dinge finden einfach sehr gern diejenigen, die Schnäppchensucher sind, die genau auf das letztendlich abzielen, was das Besondere ist und was sie wissen, was aus den alten Haushalten noch herauskommt. Also da findet sich ja ganz vieles, was aus den alten Haushalten kommt, das man heute ja gar nicht mehr bekommt. Sie haben es angesprochen, Plattenspieler. Also die Zeit, dass man wieder gerne Platten hört, die ist mittlerweile schon angebrochen.
Und wenn man dann die 70er-Jahre-Rockplatte vom Vater dann auch noch auf einen 70er-Jahre-Plattenspieler abspielt. Ja,
das ist ein ganz anderes Klangerlebnis, ja, das ist toll. Also da sehen Sie dann, wenn die Leute es bei uns, wir haben einen Plattenspieler im Haus, testen, da sehen Sie immer strahlende Augen. Das hat ganz viel auch mit Erinnerung zum Du und, weil Sie es vorher auch angesprochen haben, Wertschätzung. Mhm. Wertschätzen den Dingen gegenüber, die einfach auch Zeit und Energie braucht haben, um dieses Produkt herzustellen. Und die Wertigkeit eines solchen Produktes, die ist heute bei den neuen Produkten nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Das muss man einfach sagen.
Was ist so das Kurioseste, was Sie in diesem Zack-Kaufhaus bisher gesehen haben?
Naja, also das sind Beispiele, die wären jetzt peinlich, sie im Radio zu nennen. Also Sie dürfen sich einfach vorstellen, in vielen Haushalten liegen einfach Dinge, die wir nicht in den Verkauf bringen können, weil sie, wenn es jetzt um Orden geht aus dem Zweiten Weltkrieg heraus oder das Buch zum Beispiel Mein Kampf und solche Dinge, die verkaufen wir einfach nicht.
Aber es kommt vor, dass man sie anbietet.
Ja, das bekommt, kommt oder? Vor und auch Orden, habe ich ja schon gesagt, oder alles andere, was aus dieser Zeit herauskommt, wo wir sagen, das können wir nicht annehmen, das machen wir einfach nicht.
Mhm. Aber andere Kuriositäten gibt es bestimmt.
Ja, es gibt immer wieder wirklich Dinge, wo, ja genau, ja, wir wissen oftmals nicht, was das für ein Produkt ist. Manchmal kommen Teile zu uns ins Haus, wo wir sagen, kein Mensch hat das jemals gesehen. Okay? Also es kam mal ein Bajonett, ich habe noch nie ein Bajonett gesehen. Und auch wenn man es in Google dann eingibt, wir arbeiten sehr viel mit Google Lens, dass wir einfach das Produkt erkennen oder überhaupt einschätzen können, dann ist es schon etwas, wo man sagt, das ist was Besonderes. Wir haben natürlich auch Dinge wie Stoßzähne schon gehabt, also solche Produkte, wo man sagt, um Gottes Willen, das geht nicht. Einen riesigen Schildkröte-Panzer haben wir gekriegt.
Das hat dann auch mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun.
Überhaupt nicht, ja. Aber wenn natürlich Angehörige die Wohnung räumen müssen oder wenn irgendwoher so ein Räumungsauftrag kommt, ja, wo sollen sie es denn hin tun? Dann fragen sie natürlich bei uns nach, was soll man mit diesem Schildkröte-Panzer machen?
Was ist dann die Antwort?
Naja,
an die entsprechende Behörde erstmal melden.
Ganz genau, es wird gemeldet ans Landratsamt.
So eine Selbstanzeige quasi.
Genau, ja. Und die sagen uns dann, dass wir das natürlich entsorgen müssen. Und da haben wir ja natürlich der Zack hier die Hoheit über die Dinge, die entsorgt werden müssen.
Jetzt haben wir eben schon gelernt, es sind alle angesprochen, sollen alle auch in diesen Kaufhäusern einkaufen. Ist das dann auch so ein bisschen Konkurrenz auch zum klassischen Handel? Oder ist es einfach eine Erweiterung?
Also es ist sicherlich eine Erweiterung, denn als Konkurrenz kann ich es nicht sehr, weil mir aus der Abfallvermeidung einfach diesen Gedanken haben, den ökologischen Gedanke. Und die Dinge, die wir bekommen, die können wir nie einschätzen. Was bekommen wir? Also wir sind immer gespannt, was jeden Tag kommt. Und somit können wir nie sagen, wir können uns auf ein Sortiment berufen, wo man immer wieder die gleichen Sachen haben. Wir haben zwar immer wieder Porzellan und immer wieder Glas, aber die Ware ändert sich. Und die Situation, jetzt haben wir zurzeit, es ist eine Phase gerade aktuell, dass wir die Bole-Behälter bekommen. Früher hat man dort Erdbeerbole drin gemacht. Ich kenne es noch aus meiner Zeit. Das war
Rumtopf.
Unglaublich tolle Feste, ja, genau, Rumtopf. Genau. Und jetzt bekommen wir die zurück. Also wir stellen fest, dass jede Zeit auch ihre Ware hat. Und deswegen, sie kriegen jetzt diese Rumtöpfe nirgendwo im Einzelhandel, die kriegen sie bei uns, wenn sie sie überhaupt noch wollen. Also wir finden da wenig Abnehmer für die Rumtöpfe, weil das ist einfach heute nicht mehr in, dass man das, was man am Abend seine Gäste anbietet, im Rumtopf anbietet. Aber das kann auch sein, dass sich das wieder dreht oder wendet. Und wenn das dann so ist, bis dieser Zeitpunkt kommt, dann haben wir schon gesagt, man kann aus einem Rumtopf auch eine schöne Blumenvase machen oder whatever. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Das zeige mir immer wieder der Kunde, was wir eigentlich auch mit solchen Produkten machen, die eigentlich nicht mehr in den Trend aktuell zu setzen sind. Und so ein Geschirr zum Beispiel, wir kennen es aus früheren Zeiten, mit 170 Teile kauft heute auch niemand mehr. Mhm. Und da muss man der Kunde natürlich auch Ideen liefern, was kann man denn damit machen. Polterabende haben wir früher organisiert, dass man so Pakete packt hat. Die Zeit ist auch eher vorbei, würde ich sagen, weil so Polterabende gibt es kaum mehr, dass die Leute zu uns kommen und sagen, sie brauchen eine Tonne Porzellan, um ihren Polterabend zu gestalten.
Wobei das natürlich schon bei vielen Menschen auch so ein bisschen Überwindung wahrscheinlich ist, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal das alte Porzellan von der Oma, die hat es immer sehr wertgeschätzt, sagt, es ist voll wertvoll und wir haben das damals zur Hochzeit geschenkt bekommen und das hat einen Haufen Geld gekostet und jetzt plötzlich soll jemand in die Kaffeekanne eine Blume pflanzen.
Ja.
Na, das ist schon ein bisschen Überwindung auch dabei, aber trotzdem ja eine kreative Weiternutzung, weil ein Kaffee wird wahrscheinlich niemand mehr reinfüllen.
Es gibt die Kaffeekanne ja nicht mehr so, wie man sie früher gehabt hat. Mhm. Aber Sie können jedes Produkt, wenn ich jetzt nochmal auf die Eichenschrankwand gehe, die das mal gekauft haben, die haben das ja sich abgespart oder sie haben es vom Schreiner machen lassen. Also wir haben oft die Leute, die sagen, das ist doch nur gut. Mhm. Das ist das eine Argument, das ist nur gut und da steckt oftmals ein ideeller Wert dahinter. Sie verbinden die Zeit damit, sie verbinden die Familie damit, die Kinder sind mit diesem Produkt groß geworden. Mhm. Das wissen wir und es tut uns manchmal in der Seele weh, wenn man sagt, okay, aber wir können es nicht nehmen, wir müssen es einem anderen Zweck zuführen. Genau. Und das tut mir leid, immer wieder, wenn ich sagen muss, nein, das können wir einfach nicht annehmen. Mhm. Das ist etwas, was viel Redebedarf und viel Erklärungsbedarf verursacht, aber die meisten verstehen es dann letztendlich schon. Mhm.
Es geht ja bei der ganzen Aktion auch um Klimaschutz.
Ja.
Wie effektiv ist denn diese Reuse-Nachhaltigkeitsstrategie? Kann man das irgendwie messen?
Also wenn Sie jetzt die Zahl aus 4 Kaufhäusern heranziehen, was wir an Artikel verkauft haben im Jahr 2023, dann waren das 360.000 verkaufte Artikel. Das ist ja schon mal eine Zahl, die also nicht ins Müllheizkraftwerk gegangen sind.
Das ist ein Haufen Holz.
Genau, und das ist ungefähr eine Tonne, 1.000 Tonnen, die nicht dieser Verwertung zugeführt worden sind. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt in CO2 zu berechnen, aber diese Artikel, die haben natürlich, wenn sie in den Wiederverkauf kommt eine längere Produktlebenszeit. Und man kann nicht immer alles in Zahlen beziehungsweise letztendlich skalieren. Wir sind da jetzt dran in Kempten, damit wir das jetzt alles noch einmal in Zahlen besser aufbereiten können mit unserem wahren Wirtschaftssystem. Nichtsdestotrotz ist die Zahl von 1.000 Tonnen eine unfassbar hohe Zahl und 360 bis 380.000 Artikel sind auch eine hohe Anzahl der Dinge, die normalerweise einfach weggeschmissen worden wären.
Ja, weil diese Zahlen muss man dann schon auch mal oder solche Zahlen mal nennen, weil ja oft die Kritik kommt, ja, weil ich jetzt hier ein gebrauchtes Möbelstück kaufe, davon rette ich ja das Klima nicht.
Ja.
Nein, aber in der Gesamtheit kommt dann doch was zusammen.
Genau, gell? Es kommt was zusammen und wir sprechen ja auch, wenn es jetzt um den sozialökologischen Aspekt geht, die soziale Rendite, die da dahinter steht, die können Sie nicht monetär bemessen. Die soziale Rendite, die wir hinter unsere Aufgabe stellen, ist auch die, dass wir Menschen beschäftigen mit Einschränkungen auch, die jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt gestrauchelt sind und eine zweite Chance bekommen. Und dann Klimaschutz, ja, das wollen auch alle machen. Nachhaltigkeit wollen sie auch alle. Aber da steckt nur ein bisschen mehr dahinter. Denn diese Arbeit, wenn es um die Sortierung geht, um die Separierung der Ware, um die ganzen Reinigungsprozesse, da haben wir natürlich Mitarbeiter angestellt, die durchaus auch diese Arbeit machen, mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, bis sie wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können.
Also ganz viel, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Tiefe in dem ganzen Projekt.
Ganz genau.
Auf der Seite heißt es ja auch die Zack Kaufhäuser für Weltverbesserer zum Beispiel.
Ne? Ja.
Also spielt man da auch bewusst so ein bisschen mit Begriffen, mit Ironie und Humor, weil Weltverbesserer ist ja eigentlich ein eher negativ besetzter Begriff.
Also für mich ist er nicht negativ besetzt, aber das kommt natürlich aus.
Das ist so wie Gutmensch, ne?
Ja,
ist eigentlich ein guter Mensch,
ne?
Aber es ist halt negativ behaftet mittlerweile.
Ja. Wissen Sie, ich finde den Begriff Sozialkaufhaus negativ behaftet, gell? Das ist für mich negativ, weil das hat verursacht, dass viele Leute nicht zu uns kommen, weil sie sagen, na ja, da kann ich nicht einkaufen, geht das ja Sozialkaufhaus.
Ja, ich würde vielleicht auch den Armen irgendwas wegnehmen, das ist vielleicht auch so ein Gedanke, ne?
Genau, das sind so Dinge, wo ich sage, das sind für mich negativ behaftet. Begriffe. Und wenn ihr an unsere Kampagnenarbeit denkt, die genau mit solchen Begrifflichkeiten spielt, dann ist da vielleicht schon ein Stachel, der vielleicht animiert, auch den einen oder anderen drüber nachzudenken und eine bestimmte Erwartungshaltung vielleicht auch weckt. Wir sind keine Weltverbesserer, ganz bestimmt nicht. Mhm. Aber wir gehen die Dinge an und ich denke, der Zack hat bewiesen, dass er mit dem Bereich Reuse etwas getan hat, wofür er auch viel Geld in die Hand genommen hat. Denn die Frage wird oft an uns gestellt, warum verkauft ihr die Sache? Die haben ihr doch euch abgegeben, die kriegt ihr doch geschenkt, die wären doch normalerweise in Container geflogen. Mhm. Und da argumentieren wir natürlich immer und täglich, möchte ich fast schon sagen, mit unseren Aufgaben. Also alles braucht eben auch Prozesse und diese Prozesse, da stecken Menschen dahinter und diese Menschen, die müssen in einem Haus arbeiten. Das kostet Geld, Miete, Betriebsnebenkosten, Gehälter. Und damit wir das tun können, brauchen wir ordentliches Personal. Und das ordentliche Personal möchte ordentlich bezahlt werden. Mhm. Also deswegen können wir nicht dieses Argument außer Acht lassen, immer wieder zu betonen, das, was wir tun, ist etwas, was A, aus unserer Aufgabe herauskommt, aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dass wir das tun müssen. Mhm. Sondern es kommt auch daraus, dass wir sagen, jawohl, mit unseren Aufgaben, mit unseren Kaufhäusern leisten wir einen wesentlichen Beitrag auch zum Ressourcenschutz. Mhm. Und so erklären wir uns immer wieder der Ressourcenschutz, das Entgegenstehen dem Klimawandel, die Arbeitsplatzsicherung und einfach das, was dahinter steckt, ist weitaus mehr als nur diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe.
Ja, das ist sowieso immer, dass man muss eigentlich immer so auch ein bisschen hinter die Fassade schauen, finde ich. Wenn man es selber so kennt, man fährt auf dem Wertstoffhof am Samstag, gibt da was ab, dann stehen da irgendwie drei, vier Leute rum und man sagt, ja, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Was dahinter steckt, auch wieder an Arbeit, die man selber vermutlich gar nicht mal machen wollen würde, ne? An körperlichen Aufgaben auch und vielleicht auch manchmal an Dingen, die jetzt unangenehme gehen, um es mal so zu formulieren. Natürlich sollte man diese Menschen dann auch entsprechend ordentlich bezahlen.
Ne? Genau, ja. Ja.
Was wünschen Sie sich jetzt so für die nächsten Jahre? Vielleicht auch mal ausgerollt auf alle anderen drei weitere solcher Kaufhäuser. Gibt es ja noch im Allgäu, in Sonthofen, Lindenberg und in Lindau. Wo soll sich das hin entwickeln?
Also Lindau und Lindenberg, da ist der Zack Hauptanteilseigner. Das heißt, wir sind bei den Gesellschaftern als Hauptanteilseigner drin und unterstützen dieses Unternehmen Chance, die GmbH, mit ihren Kaufhäusern natürlich auch finanziell oder besser gesagt mit all dem, was wir einfach aufgrund dieser Kaufhausstruktur, was es braucht, zur Verfügung stellen können. Wir haben das Problem, dass die Unternehmen Chance GmbH einen Mehrwertsteuersatz von 7% hat und die GmbH vom Zack, worauf wir Sonthofen und Kempten betreiben, die Kaufhäuser, die haben eine 19%ige Umsatzsteuer. Und Unternehmen Chance in Lindau-Lindenberg macht eigentlich genau dasselbe wie wir, also wie die Zack-Kaufhäuser, nur dass sie nur den Beschäftigungsauftrag haben. Also die haben explizit noch den Auftrag aus der Satzung heraus, dass dort Menschen überwiegend beschäftigt werden mit unterschiedlichsten Einschränkungen. Ob das jetzt Langzeitarbeitslose ist, der Droge- oder alkoholkranke Mitarbeiter, ob es Schüler sind ohne berufliche Perspektive, die bei uns immer wieder anlandet, oder derjenige, der vom Gericht verurteilt wurde und bei uns Sozialstunde leisten muss. Aber sie tun genau dasselbe und haben einen anderen Mehrwertsteuersatz. Und ich verstehe das nicht, dass man das nicht angleichen kann.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Präzisierung. Warum ist jetzt das ein Problem?
Naja, also
mit dem unterschiedlichen, was wenn also in der Praxis.
Für eine gebrauchte Ware 19% Mehrwertsteuer anfällt, Umsatzsteuer, besser gesagt, Umsatzsteuer ist es, dann verstehe ich nicht genau, warum das so sein sollte. Mhm. Gell? Also das ist schon. Das ist
10% teurer quasi als dann in den anderen Kaufhäusern.
Naja, das, es sind eigentlich 12%, wenn man die Differenz sieht. Und das ist einfach nicht nachvollziehbar für mich. Und wenn sie den Unterschied sieht, was es dann am Monatsende ausmacht, die Umsatzsteuer, dann denke ich mir, warum kann man das nicht angleichen? Und die EU schreibt natürlich vor, dass man Wiederverwendungsaktivitäten bringen soll, dass man sich auch konzentrieren soll auf das Wiederverwenden von Gebrauchtmöbeln. Und die Umsatzsteuerregelung ist eine Sache, die Mitgliedstaaten selber regeln müssen. Und da sage ich, da wird man ein bisschen alleine gelassen. Warum kann man das nicht einheitlich machen, eine 7%ige Umsatzsteuer? Das ist etwas, was ich mir wünsche, was vielleicht jetzt den Hörer nicht unbedingt interessiert. Sie haben mich gefragt, was ich mir wünsche. Das wünsche ich mir. Mhm. Und des Weiteren wünsche ich mir, dass die Sensibilität der Bürger, dass die nicht nur in diesem Nachhaltigkeitsgedanken ist, sondern dass die auch verstehen, was letztendlich der Warenstrom, der nie endend ist, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird, dass man einfach länger an den Dingen festhält. Mhm. Jetzt könnte ja ein Schelm, der Böses dabei denkt, sagen, ja, aber dann schaffe ich mich ja ab, wenn die Leute nichts mehr abgeben. Das ist richtig, aber das wäre ein Ziel, welches zu erreichen gilt, dass man hier noch mehr Bewusstsein in der Bevölkerung schafft. Wir haben dieses Bewusstsein schon. Ich denke, auch die Politik und im ganzen Zweckverbandgebiet verstehen die Menschen, warum wir das tun. Aber ich sehe tagtäglich die Ware, die an allen Wertstoffhöfen ankommt und an den Kaufhäusern, dass hier nur viel zu schnell sich von Dingen verabschiedet wird, die eigentlich noch gut sind.
Man sieht es ja auch an den täglichen Alltagsgegenständen. Handy zum Beispiel ist heutzutage ein Wegwerfartikel. Ne? So ähnlich kann man es auch teilweise schon ein bisschen bei Autos beobachten. Wie war das früher, sag ich mal. Ne?
Ja.
Da hat der Vater sich ein neues Auto gekauft und das hat er dann 10-12 Jahre gehabt.
Genau.
Hat er heute kaum noch jemand.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann hat er aber auch noch richtig Geld dafür gekriegt,
weil
es war ja dann guter Gebrauchter.
Genau.
Ja. Also in Zeiten, wo alles ja auch immer, man schaut, dass alles moderner wird, vielleicht so ein bisschen Rückbesinnung auf Werte von früher.
Ja, Werte von früher, beziehungsweise einfach die Wertschätzung. Mhm. In jedem Produkt steckt Zeit und Energie. Und das einfach so wegzuwerfen, das ist etwas, wo ich sage, naja, das würde ich mir wünschen, dass da nochmal ein bisschen eine andere Sensibilität bei dem einen oder anderen aufploppt. Und ich kann nicht den Finger erheben, weil ich selber auch natürlich konsumiere und selber auch vieles schon im Kaufhaus abgegeben habe. Obwohl mein Mann mir verboten hat, wieder etwas mit nach Hause zu bringen, tue ich es immer wieder und stelle es dann irgendwo hin. Und wenn er dann sagt, wo ist denn das her? Das ist neu. Dann sage ich, nein, das habe ich doch schon ganz lange. Das kann ich mit meinem Mann machen. Ich hoffe, er verzeiht mir das und hört nicht diesen Podcast. Aber so ist es. Letztendlich geht es immer um Wertschätzung. Und das ist etwas, wo ich sage, da wünsche ich, dass wir da alle hinkommen, dass wir nochmal einen anderen Fokus auf die Produkte legen.
Manches kann man auch einfach nicht stehen lassen. Ne?
Nee.
Gut, vieles also neu jetzt beim Zack-Kaufhaus in Kempten. Stichwort Digitalisierung, ist das bei so einem Projekt dann auch eine Dimension, über die man nachdenkt? Oder wo man viel bewegen kann auch?
Genau. Und da haben wir ganz, ganz lange schon drüber nachgedacht, seit 2 Jahren, und haben gesagt, wir wollen in die Digitalisierung starten, damit wir die Ware besser skalieren können und damit wir einfach noch mehr belastbare Zahlen und Daten haben. und haben jetzt so eine Digitalisierungsentwicklung beziehungsweise eine Softwareentwicklung organisiert, dass die Ware, wenn sie kommt, aufgenommen wird und auch später dann mit der KI ordentlich eingeschätzt wird. Also dahinter stehen Qualitätskriterien. Die Ware wird ordentlich eingeschätzt. Was ist es? Mhm. Wie kann man den Preis ermitteln? Wo können Abflusskanäle gefunden werden, wo genau diese Ware hin muss? Und das haben wir geschaffen mit unserer Digitalisierung, welche wir jetzt starten in Kempten. Dort ist die Luisa Schlagbauer zuständig dafür, alles aufzunehmen, zu fotografieren und dann in ein virtuelles Lager zu verbringen, damit die anderen Kaufhäuser direkt drauf zugreifen können und sehen können, wie viel gibt es von diesem Produkt, wo steht das Produkt, sodass die auch an den Standorten selber sehen, was überhaupt für eine Ware da ist. Und da sind wir ganz glücklich damit, weil das etwas ist, was auch immer wieder an uns herangetreten ist, dass wir sagen, jawohl, wir müssen den Weg in die Digitalisierung gehen und jawohl, wir müssen die KI jetzt auch nutzen, um mit dieser Ware, mit dieser Vielzahl an Ware besser umgehen zu können. Die Preisermittlung, auch die über die KI gesteuert ist, dann ist sehr wichtig, weil wir
Wie funktioniert das dann? Also die KI kennt Preise aus dem Internet und
die KI
ermittelt dann einen vermutlichen Schätzpreis.
Ganz genau, richtig, okay. Genau, so ist es. Weil wir haben einfach Mitarbeiter, wenn sie jetzt ein bestimmtes Produkt zählt, wo sie sagen, das ist jetzt aber kein schönes Produkt, da mache ich jetzt mal 2 Euro drauf, obwohl es eigentlich ein Produkt ist, was viel, viel teurer in dem Wiederverkauf kommen müsste. Mhm. Und da brauchen wir die KI-Unterstützung, dass wir dem Mitarbeiter das abnehmen, etwas einzuschätzen, wo er vielleicht nicht weiß, was es ist oder wo er nicht weiß, wie der Preis überhaupt zustande kommen könnte. Und das ist jetzt eine große Herausforderung für uns. Wie gesagt, das passiert am Standort in Kempten und das wollen wir aber auf alle 4 Standorte übertragen, sodass das noch effektiver im Arbeitsprozess gestaltet werden kann, wie es bis dato war.
Künstliche Intelligenz also mal in einem sinnvollen Kontext sozusagen.
Ja, genau, ja.
Wobei die ja auch wieder nicht alles kann. Ich weiß nicht, ob dann die künstliche Intelligenz tatsächlich vielleicht auch mal eine echt sauteure Antiquität erkennt. Also die menschliche Komponente braucht es trotzdem noch, oder?
Ja, und das haben wir auch. Also die Mitarbeiter, die mit diesem arbeitet, die sind natürlich so derartig qualifiziert, dass sie das durchaus einschätzen können.
Die könnten
also
bei Bares für Rares arbeiten.
Ja, das stimmt. Ja, das muss ich wirklich also neidlos anerkennen. Mhm. Das könnten die, ja.
Ja, wunderbar. Also auch was Digitalisierung angeht, so eine Art Professionalisierung auch des Ganzen.
Ganz genau, damit man einfach effektiver arbeiten können. Und wenn jetzt ein Wasserkocher reinkommt, der so derartig verkalkt ist, der noch getestet werden muss auf Sicherheit und Funktion, dann ist der nicht mehr wirtschaftlich. Und auch da brauchen wir die Unterstützung der KI, dass wir sagen, es gibt einfach Produkte, die man nicht erst in den Verkauf stellt, obwohl man weiß, dass es nichts bringt, sondern die dann einfach den Weg in Container findet. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch mit diesem ganzen Fortschritt die Disposition, die wir neu organisieren, sodass wir unsere Fahrzeuge effektiver einsetzen. Also dass die Tourenplanung über Tracking-Apps und über bestimmtes System, also das Logistiksystem, unterstützt, dass die Fahrzeuge einfach, wenn es um die Tourenplanung geht, so effektiv eingesetzt werden, dass das natürlich auch mit Zeitersparnis und mit Ökologie einfach zu vereinbaren ist.
Würden Sie sagen, dass es da irgendwo dann auch mal so eine Grenze gibt, wo Sie sagen, okay, das ist für uns jetzt aber dann mal, also weiter soll es jetzt nicht gehen?
Naja, also wissen Sie, vor 3 Jahren habe ich von KI noch nichts gehört. Und als ich es dann gehört habe, habe ich gedacht, was ist denn das? Gell, das hat mir eher Angst gemacht. Heute bin ich wirklich begeistert von dieser Geschichte und ich weiß nicht, wo das alles noch hingeht. Deswegen, ich möchte sagen, irgendwann ist Schluss. Denn wir haben auch junge Mitarbeiter, die wieder ganz neue Impulse bringen und neue Ideen bringen. Und ich würde niemals sagen, jetzt ist dann irgendwann Schluss oder das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Ende der Fahnenstange ist erst erreicht, wenn niemand mehr was abgibt, weil die Leute alles behalten. Und das, glaube ich, wird nicht passieren.
Was ist eigentlich mit Onlinehandel? Ist das noch so eine Option? Also, sag mal, hauen sie dann bei eBay raus, wenn es niemand kaufen will?
Also ich möchte sagen, wir haben natürlich viele Abflusskanäle. Das heißt, was wir zum Beispiel in Kempten nicht verkaufen, wenn was kommt, was wir annehmen, weil wir sagen, es ist noch gut. Und wir stellen fest, ich bringe immer das Beispiel der Bierkrüge. Mhm. Bierkrüge kommen aus jedem Haushalt zu Hunderten.
Hat jeder.
Genau, die verkaufen wir in Kempten nicht. Wir wissen aber alle, beziehungsweise das Team weiß, die werden in Sonthofen hervorragend verkauft. Also,
ist es so regionale Unterschiede, was man haben
ganz
möchte?
Ganz genau, ganz genau. Und durch unser neues Warenwirtschaftssystem können die Kaufhäuser natürlich dann ganz genau sehen, wer hat welches Produkt, beziehungsweise der Disponent weiß, wenn jetzt diese 100 Bierkrüge kommen, weil sie angeboten werden, dann weiß er ganz genau, die schickt er direkt nach Sonthofen. Mhm. Und so ist es auch mit den sakralen Dingen, die wir haben, also diese Gottesfiguren, diese holzgeschnitzten, wunderschönen Figuren, kauft in Lindau einfach niemand. Und wo werden sie gut verkauft? In Sonthofen. In Sonthofen haben wir eine ganz andere Zielgruppe. Die kaufen auch noch gern die Vollholzeckbank, dieses massive Teil. Das kaufen die gern. Und das freut mich, dass unsere Leute so eine, also unser Team, so eine hohe Sensibilität hat, dass sie genau wissen, wo welches Produkt funktioniert.
Und kann über man das erklären, warum das so ist, dass sakrale Gegenstände in Sonthofen so gut laufen? Sind die Leute da katholischer als
ich weiß es nicht, ob sie katholischer sind, aber ich glaube, dass das einfach auch, der Allgäuer hat nun mal ein ganz anderes Bewusstsein, was auch so Holz angeht, was dieses Massive angeht. Ich denke, das ist der Grund, weil, wie gesagt, in Lindau kann ich die Dinge nicht verkaufen. Mhm. Und ich habe mir die Erklärung nie ganz überlegt oder durchüberlegt. Wir wissen, wo was funktioniert, und ich denke, das ist wie bei anderen Filialen, Discounter-Filialen auch so. Da gibt's Regionen, wo was eher funktioniert und was nicht. Hauptsache ist, dass wir wissen, wo die Ware einen Abnehmer findet und dass es die Teams wissen und dann ganz klar ihre Disposition so organisiert, dass die Ware auch schnell von A nach B kommt. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn jemand ein bestimmtes Produkt braucht. Also ich bringe immer mein Beispiel. Ich brauchte einen Beamer für einen einzigen Vortrag. Und den habe ich dann, nachdem ich das gespreadet habe in unsere Kaufhäuser, habe ich 4 Beamer auf einmal gehabt. Gell? Mhm. Also wenn Sie was Besonderes suchen, aufgrund dessen, dass wir ja wirklich überall Zugriff, ob das am Wertstoffhof ist oder in der Kaufhäuserhand, können wir ganz schnell auch besondere Stücke dann ausmachen und sagen, jawohl, wir schicken jetzt die Info an alle und dann kommt irgendwoher, habe ich da, kann ich bringen.
Das ist dann so der interne Informationsfluss.
Genau, ja.
Aber so bei eBay verkaufen, nochmal darauf zurückzukommen, das funktioniert dann auch, weil Sie haben es vorhin selber schon gesagt, da gibt's halt manche Gegenstände, da muss man auch ein bisschen suchen. Die findet man vielleicht nicht im Umkreis von 20 Kilometern, aber vielleicht sitzt jemand in Hamburg, der genau sowas jetzt gerade will. Ja?
Genau, also bei eBay haben wir viel gemacht, auch in der Zeit von Corona oder als es Click and Collect war. Wir verschicken ungern die Dinge, weil das einfach, wenn einer eine Schrankwand will oder etwas Größeres, dann ist das wieder mit einem Mordsaufwand verbunden, das zusammenzupacken und zu versenden. Ja. Wir haben auf eBay Kleinanzeigen immer wieder Produkte gegen Selbstabholung. Das funktioniert hervorragend. Mhm. Und jetzt mit dieser Implementierung des Warenwirtschaftssystems, des Neuen, haben wir natürlich auch hier Schnittstelle zu diesen Verkaufskanälen. Und das funktioniert sehr gut. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, über unsere Kanäle in den Kaufhäusern selber, auch über einen Live-Ticker, die Besonderheiten immer wieder darzustellen. Aber jetzt extrem sich auf den Online-Handel zu fokussieren, da bin ich kritisch. Mhm. Da bin ich wirklich sehr, sehr kritisch. Also eBay-Kleinanzeigen, jawohl, die ganz besonderen Stücke, aber nicht, wenn es ums große Ganze geht.
Ist ja vielleicht auch nicht mehr wirklich sinnvoll, wenn man dann so eine mittelgroße Schrankwand erstmal durch ganz Deutschland kart.
Ja, genau.
Na, da ist dann der Nachhaltigkeitsgedanke dann auch wieder nicht so besonders ausgeprägt.
Finde ich genau, ja. Finde ich auch.
Gut, dann sage ich mal viel Glück für die Wiedereröffnung und für das Wiedererstarken dieses Nachhaltigkeitsgedankens für alle drei Läden natürlich. Und Ihnen immer ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Produkte und derer, die Sie mit nach Hause nehmen.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite und von der Seite vom Zack. Vielen Dank.
Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.